Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mit Stefanie Rode, dazu herzlich willkommen. Der heutige Mensch ist der Natur gefährlicher geworden, als sie ihm jemals war. Das stellte der Philosoph Hans Jonas schon Ende der 80er Jahre fest. Und seitdem wird dieser Satz immer wahrer. Spätestens seit Fridays for Future ist die Klimadebatte allgegenwärtig. Lange Zeit war das Klima ja kein Thema für die Politik, sondern für die Forschung, die schon seit dem 19. Jahrhundert den Treibhauseffekt beobachtete. Sehr langsam, aber sicher wurde klar, dass das Klima eine globale Frage ist und bleibt. Warum dabei ausgerechnet der Kalte Krieg zur Klimaforschung beigetragen hat und welche Bilder in der Zeit wichtig waren, das hat Tim Schleinitz sich angeschaut.
7. Dezember 1972. Die letzte bemannte Mondmission Apollo 17 befindet sich zehntausende Kilometer über der Erde. Von hier oben scheint sie wie ein zerbrechliches bisschen blau. So beschreibt es der Astronaut Jack Schmidt gegenüber der Missionsleitung. Er macht eines der bis heute am meisten reproduzierten Bilder, die Blue Marble. Unser Planet als fragile blaue Murmel im Schwarz des Alls. Das machte und macht immer noch nachdenklich, findet Birgit Schneider. Sie ist Professorin für Medienökologie an der Universität Potsdam und hat 2018 den Band Klimabilder über die bildhafte Darstellung des Klimawandels veröffentlicht.
Und eigentlich ist es auch dieses Bild, was dann zur Ikone auch des Klimawandels wurde, weil es genau diese Botschaft mitvermittelt. Also die Ökologie dieser Erde, dieses lebenden Planeten ist ganz fragil und besonders. Und was wir ja sehen bei der Blue Marble sind die Wolkenbänder, ist die Atmosphäre, die diesen Planeten so besonders macht.
Und daher besonders schützenswert, so die Botschaft, die dem Bild eingeschrieben wurde. Doch die Vorstellung eines globalen Klimas ist abstrakt. Unsere Erfahrung ist an unseren Aufenthaltsort gebunden. Da helfen starke Bilder. Aber lange bevor die Klimafrage in Politik und Zivilgesellschaft verhandelt wurde, sagt Birgit Schneider.
Also zunächst ist das natürlich in der Wissenschaft erforscht worden und wirklich über Jahrzehnte auch dort geblieben. Bereits im 19. Jahrhundert haben Physiker nachgewiesen, dass es einen Treibhauseffekt gibt, der auch durch menschliche Emissionen von CO2 verändert werden kann. Ob das aber wirklich ein Problem wird, das war eine Frage, die dann lange gar nicht behandelt wurde.
Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war nämlich eher die Idee einer drohenden Eiszeit verbreitet. Auch war durchaus umstritten, ob es überhaupt ein globales Klima gibt, das sich durch Menschen beeinflussen lässt. Für die Beantwortung dieser Fragen fehlte es schlicht an vergleichbaren Daten, an Techniken und Methoden zu ihrer Erhebung und Auswertung. Doch im Fach wurde stets international gedacht, betont Birgit Schneider.
Es gab unter den Meteorologen und Klimatologen diesen Traum einer globalen Wetterdatenstruktur, also dass man kooperativ arbeitet und Informationen austauscht, weil sonst auch Meteorologie keinen Sinn macht, weil ja eben die Tiefdruckgebiete keinen Halt machen an Grenzen.
Einen Ausdruck fand der Austausch bereits 1873 in der Internationalen Meteorologischen Organisation, die 1950 in der Weltorganisation für Meteorologie der Vereinten Nationen aufging. Ausgerechnet der Kalte Krieg sorgte nun für die nötige finanzielle Förderung der Wetterforschung und trug damit maßgeblich bei zur Entstehung der modernen Klimatologie. Das hatte zunächst keine ökologischen Gründe, erklärt Pascal Pavlitter. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der RWTH Aachen und forscht im Projekt Geschichte der Nachhaltigkeiten zur Politisierung der Klimadebatte.
Klimaforschung kann man es eigentlich zu dieser frühen Zeit noch nicht nennen, sondern eher eine Art von Atmosphärenforschung. Und das Ganze hing damit zusammen, dass man Wetterdaten, Klimadaten beispielsweise auch für militärische Zwecke brauchte. Also einfach, um navigieren zu können in der Schifffahrt, für Flugzeuge und so weiter.
Eines der Ergebnisse war 1957 der Beginn der bis heute andauernden Messreihen des Chemikers Charles Keeling auf dem hawaiianischen Mauna Loa-Vulkan. Kombiniert mit sowjetischen Ergebnissen zur Erdgeschichte des Klimas, zeigte die berühmte Keeling-Kurve erstmals eindeutig, es gibt einen menschengemachten CO2-Anstieg in der Atmosphäre. Es sollte aber bis in die 1970er Jahre dauern, bis das auch als Problem identifiziert wurde. Wirtschaftswachstum und technischer Fortschritt sorgten in den 50er und 60er Jahren für eine allgemeine Euphorie. Die wurde nun gedämpft durch extreme Wetterereignisse und Wirtschaftskrisen. Und breitenwirksam postulierte die berühmte Studie des Club of Rome 1972 die Grenzen des Wachstums. Eine Verbindung zwischen Klima- und Umweltfragen wurde aber immer noch vor allem von WissenschaftlerInnen hergestellt. Vielen ging es nun vermehrt darum,
Wissen für die Politik bereitzustellen, für Planungsprozesse und so weiter, einfach um die Verletzlichkeit des Menschen gegenüber Klimaveränderungen zu verringern. Es ist aber so, dass gerade so in den 70er Jahren, frühe 80er vielleicht auch noch, Klima primär erstmal als Ressource verstanden wurde, mit dem Hintergrund, dass sie ja für Infrastrukturprojekte und so weiter erstmal geschützt werden muss.
In den USA, aber auch der UdSSR, gab es sogar optimistische Stimmen, sagt Melanie Arndt. Sie ist Professorin für Wirtschaft, Sozial- und Umweltgeschichte an der Universität Freiburg.
Also wenn man an die ganzen Permafrostböden denkt, hat man bis heute, also heute sogar wieder verstärkt, die Idee, dass natürlich ein bisschen Klimawandel dem Land sehr gut tun würde, weil man dann eben sehr viel größere landwirtschaftliche Anbauflächen hätte.
Doch in den 1980er Jahren findet eine Neubewertung der Bedrohungslage statt. Neue Erkenntnisse und ein stärkeres ökologisches Bewusstsein brachten viele KlimatologInnen zur Überzeugung, es muss politisch gehandelt werden für den Klimaschutz, auch wenn noch einige Unsicherheiten bestehen. Der Klimawandel war nun endgültig kein reines ExpertInnen-Thema mehr. Birgit Schneider stellt fest.
Also für Deutschland kann man das auch wirklich datieren. Das war 1986 dann erst, dass die Physikalische Gesellschaft an die Politik herangetreten ist. Es war eigentlich so ein Ausschuss, der sich mit der Frage der Energie beschäftigt hat und gesagt hat, hier kommt was sehr Riskantes auf uns zu. Das ist die Klimakatastrophe, vor der wir euch warnen.
Die Medien griffen das Thema in voller Breite auf. Nicht nur in der Bundesrepublik. Auch in der UdSSR boomten Umweltthemen in der Ökostroika ab 1989. Doch der Zusammenbruch der Sowjetunion beendete diese Diskussionen abrupt und Bezüge zum Weltklima wurden kaum hergestellt. Sogar für westliche Umweltbewegungen stellt Pavlita fest.
Tatsächlich ist es aber so, dass klassische Umwelt-NGOs wie beispielsweise Greenpeace das Klimathema relativ spät entdeckt haben. Das heißt also, dass die erst so Ende der 80er tatsächlich, häufig sogar erst in den frühen 90er Jahren, auf das Thema aufgesprungen sind.
Denn die Mobilisierung ist schwieriger als etwa für den sterbenden Wald im Erzgebirge. Wie soll man sich für etwas einsetzen, das nicht unmittelbar zu beobachten war und zudem die Änderung von Lebensstil und Wirtschaftsweise erfordern könnte?
Und das Gegenargument war dann letztlich, naja, die wissenschaftlichen Unsicherheiten sind einfach noch viel zu groß, um überhaupt politische Maßnahmen zu rechtfertigen, die möglicherweise sehr, sehr weitreichend sind, die extrem viel kosten können und die der Wirtschaft schaden.
Trotz durchaus wirksamer Lobbyarbeit stieg der öffentliche Druck auf nationale Regierungen. Diese Dynamik fand international ihre vorläufigen Höhepunkte in der Gründung des Weltklimarates der Vereinten Nationen 1988 sowie in ihrer Klimarahmenkonvention von 1992. Damit war die Klimafrage auf der weltpolitischen Bühne angekommen. Aus dem All betrachtet sehen wir schließlich auch keine Grenzen auf unserer wolkenbedeckten Blue Marble. Aber die Betrachtung des Klimawandels als Menschheitsproblem verdeckt auch allzu leicht, dass vor allem der globale Norden die Klimakrise ausgelöst hat. 20 Jahre später ist die Debatte durch Fridays for Future aktualisiert worden. Zwar in neuer Qualität, aber immer noch auf Basis bekannter Argumente, etwa Wissenschaftlichkeit, Generationengerechtigkeit und drohende Gefahr. Birgit Schneider.
Das ist etwas, was wir immer wieder seit den 60er, 70er Jahren hören können. Und da ist man als Historikerin zum Teil auch irritiert darüber, wie gleichbleibend diese Rufe sind und diese Warnungen. Also weiterhin die Frage, wie kann man die Erkenntnisse und die Warnungen und die Empfehlungen der Wissenschaft dann wirklich in politische Institutionalisierungen, Regulationen überführen?
Viele Jahrzehnte hat es also gedauert, bis die Klimapolitik auf der weltpolitischen Bühne besprochen wurde. Wie es dazu gekommen ist und welche Rolle unter anderem auch der Kalte Krieg gespielt hat, das hat Tim Schleinitz geschildert. Klimawandel ist ein Nischenthema, zumindest in der Geschichtswissenschaft. Dabei erforschen HistorikerInnen schon seit den 70er, 80er Jahren gesellschaftliche und politische Folgen von Umweltphänomenen. Auch wegen der jetzigen Klimakrise und der Pandemie könnte die Umweltgeschichtsschreibung relevanter werden und präsenter. Wie und warum, das wurde Ende Januar am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam diskutiert. Und diesen Vortrag hat Stefanie Oswald zum Anlass genommen, zu fragen, wie die Umweltgeschichte langsam aus ihrer Nische hervorkommt und was sie beitragen könnte zur Debatte über den Klimawandel.
Das druckfrische Sonderheft der wichtigen umwelthistorischen Fachzeitschrift Journal for the History of Environment and Society thematisiert die Covid-19-Krise und stellt sie in den historischen Kontext. Es geht um verschiedene Epidemien im Lauf der Jahrhunderte, aber auch um den Zusammenhang zwischen dem Virus, dem Klimawandel und Rassismus. Aktueller kann historische Forschung wohl kaum sein. Und dennoch...
Vielleicht sage ich jetzt was sehr Ketzerisches. Ich habe immer den Eindruck, dass den Normalhistorikern oder vielleicht auch der älteren Garde, dass die Umweltgeschichte ihnen nicht intellektuell genug ist, dass die zu viel Naturwissenschaft zumindest im Gefühl mit drin hat, dass es nicht vergeistigt genug rüberkommt, sondern ein bisschen praktisch auch ist.
So die Umwelthistorikerin Astrid Mignon-Kirchhoff von der Berliner Humboldt-Universität. Sie ist Expertin für die Umwelt- und Naturgeschichte in Ost- und Westdeutschland. Derzeit forscht sie über den Uranabbau in der DDR. Kirchhoff beklagt, dass die Umwelt- und Technikgeschichte hierzulande innerhalb der historischen Zunft immer noch ein Nischendasein fristet.
Eigentlich sollte Umweltgeschichtsschreibung ja dafür da sein, dass du an der Umwelt eine andere Frage deutlich machst. Also dass du zum Beispiel die Systemfrage stellst. Ja, was sagt uns die Umwelt eigentlich mehr über dieses oder jedes System? Ich finde, dass die Umweltgeschichte der Zeitgeschichte viel zu bieten hat, aber relativ wenig rezipiert wird oder noch zu wenig rezipiert wird.
Dabei habe die Umweltgeschichte seit den 1980er Jahren eine große Entwicklung vollzogen, sagt Jan-Hendrik Meyer, Historiker am Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie in Frankfurt am Main.
In den 80er Jahren, vor allem in Deutschland, ist die Umweltgeschichte auch ganz stark aus so einer Sozialgeschichte entstanden, aber eben auch so aus der Technikgeschichte. Da gab es dann kritische Blicke auf die Geschichte des Forstwesens, über den Mythos der Holznot. Es gab dann auch Geschichten der Luftverschmutzung. Und heute gibt es eine ganz breite Themenvielfalt. Also Naturschutzgeschichten, eine ganze Zeit waren jetzt auch Katastrophengeschichten interessant. Das ist dann auch so ein bisschen der Link dann zur Atomkraftgeschichte. Tschernobyl ist, glaube ich, das von Historikern mittlerweile am besten erforschte Katastrophenereignis.
Mit seiner Kollegin Astrid Mignon-Kirchhoff veranstaltet Jan-Hendrik Meyer das Berlin-Brandenburger Kolloquium für Umweltgeschichte, um mehr Aufmerksamkeit auf Fragen der Umweltgeschichte zu lenken und auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Umwelt ein historischer Begriff ist, der viel weiter gefasst werden kann.
Also ich verstehe Umwelt als die Gesamtheit der materiellen Lebensgrundlagen des Menschen. Das heißt, für mich ist ein Thema, wo das Essen herkommt, es ist ein Thema, wo das Material für den Bildschirm herkommt, auf den ich gerade schaue, wo das Papier herkommt und was das bedeutet für die Gesellschaften. Und natürlich ist auch ein Thema, was mit dem Papier passiert, wenn das bei mir im Recycling landet.
Der Umwelthistoriker Frank Ükötter, der an der Universität Birmingham in England forscht, sieht Fragestellungen der Umweltgeschichte nicht als Nebenprodukte der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, sondern als zentrale Themen an. Noch herrsche oft die Meinung vor,
Umwelt sind da die Nebenwirkungen, die Nebenfolgen, das Ungeplante. Das ist ein Teil unserer Debatte. Wir sehen das ja bis heute im Umweltministerien, ne, die sozusagen neben dem Verkehrsministerium, dem Agrarministerium und dem Wirtschaftsministerium existieren. Also unsere Umweltimagination ist ein Reden in Nebenfolgen. Ich glaube, es ist an der Zeit, wirklich das Gesamte von dem Materiellen als ein Komplex zu denken.
Wie sich ein solches Umweltverständnis auf die Geschichtsschreibung auswirken kann, hat Ükötter selbst gerade demonstriert. In einer über 800-seitigen Überblicksstudie unter dem Titel »Im Strudel – Eine Umweltgeschichte der modernen Welt« geht er der komplizierten Verflechtung verschiedener Umweltphänomene nach. Und er zeigt sozioökonomische und politische Auswirkungen von ursprünglich nur der Umwelt zugeordneten Themen. Gerade im globalen Süden werde besonders deutlich, wie zentral Umweltfragen das allgemeine Schicksal von Gesellschaften und Staaten bestimmen.
Wenn Sie auf einer Bananenplantage leben, dann sind die Folgen der Spritzmittel überhaupt nicht zu trennen von dem sozialen Leben, vom ökonomischen Leben, von dem Schicksal einer Bananenrepublik, die ja nicht nur sozusagen fragil ist politisch, sondern die eben auch am Bananenexport hängt. Das kann man nicht segregieren.
Zunehmend stellt die Umweltgeschichte, und das ist eine Forderung, die ganz stark von unseren amerikanischen Kollegen gekommen ist, auch eben die Fragen von Environmental Justice, also von den Gerechtigkeitsfolgen von Umweltproblemen. Und das sind eben Fragen, die sich sowohl beim Umgang mit der Covid-Krise als auch mit den zu erwartenden Konsequenzen einerseits des Klimawandels, aber auch der Bekämpfung des Klimawandels stellen.
Meyer verweist auf die Studie Dumping in Dixie des schwarzen US-Amerikaners Robert D. Bullard.
Also der hat eben gezeigt, dass je mehr Schwarze in einem Distrikt leben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dort eine Giftmülldeponie gibt in den Südstaaten der USA. Und von dort ausgehend, das ist in den 90ern, glaube ich, entstanden, hat sich diese Frage nach Umweltgerechtigkeit immer stärker ausgebreitet.
Historische, gesellschaftliche, politische, vor allem aber naturwissenschaftliche Forschungen fließen in die Umweltgeschichte ein und machen sie besonders komplex. Sie erfordert interdisziplinäre Methoden und Zusammenarbeit mit Forschenden anderer Disziplinen. Ihre Quellen sind schier unerschöpflich, denn neben klassischem Archivmaterial werten Umwelthistoriker und Historikerinnen vor allem Datenmaterial aus. Ihre Ergebnisse sind nicht immer eindeutig. Dessen sind sich Jan-Hendrik Meyer und Frank Ükötter völlig bewusst.
Der Vorteil von geschichtswissenschaftlichen Zugängen ist eben auch, dass man auf die Komplexität, auf die Vielfalt, auch auf die Uneindeutigkeit abhebt. Und dass man eben auch damit zeigen kann, dass es nicht die eine Lösung gibt oder dass jede Energiewende zum Beispiel, die wir machen, oder jede Lösung, die wir für das Covid-Problem finden, oder jede Lösung, die wir für den Klimawandel finden, Vor- und Nachteile hat, Leute, die davon profitieren, Leute, die davon nicht profitieren und die sich auch dagegen wehren werden.
Man muss Umweltgeschichte immer mit einer gewissen intellektuellen Demut betreiben, dass man sozusagen weiß, es gibt Grenzen des eigenen Wissens, des eigenen Verstehens, gerade wenn man mit Naturwissenschaftlern redet, aber es gibt auch Grenzen dessen, was man einfach nicht wissen kann.
Stefanie Oswald war das über Umweltgeschichtsschreibung heute und warum sie intellektuelle Demut erfordert. Und das waren die Zeitfragen für heute. Danke fürs Zuhören. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.